don't you know? We're talking about a revolution. Sounds don't you know? We're talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know?
Don't you know we're talking about a revolution? Ja, der Pitti ist wieder da. Pittis Podcast ist wieder am Start. Und heute La Revolution. Heute geht's ab und da brauche ich natürlich einen Experten dazu. Deswegen, logischerweise, braucht man einen politischen Experten. Und deswegen ist auch der Volker Seitz wieder mal da. Servus Volker, schön, dass du da bist.
Habe der Pitti.
Es gibt ja einen Grund, ne? Also... es gibt immer einen Grund, ein Thema zu finden und so weiter. Und natürlich ist Revolution ein wunderbares Thema für ganz viele Songs und Rocksongs und Popsongs. Und da kommen wir auf vieles heute. Aber du hast das Thema auch vorgeschlagen, Volker. Warum?
Naja, es ist losgegangen. Das war im August diesen Jahres. Da habe ich vom Thorsten Hudler ein Bild geschickt bekommen. Da war der auf einer Ausstellung in München. Auf dem Bild war zu sehen, ich beschreibe es ganz kurz, es ist ein Plakat, ein Gewehrlauf und in dem Gewehrlauf steckt eine rote Nelke und auf dem Plakat steht drauf, die Nelken brauchen jetzt Wassersolidarität mit Portugal und das habe ich dir sofort geschickt und ja. In der Sekunde, wo ich es losgeschickt habe, kam sofort ein Song über die Revolution in Portugal, die Nelkenrevolution, das habe ich reingehört, habe gesagt, das wäre vielleicht eine Sache für einen Podcast.
Ja, absolut. Das ist ein Spitzenthema, also vielen Dank dafür und danke auch dem Thorsten, der dich auch mit drauf gebracht hat. Und jetzt kommen wir eigentlich das lahmste Lied überhaupt.
Mach das aus wieder.
Ja, ich mach das aus, er macht das weg.
Das ist eine Katastrophe.
Ja, aber...
Ist es Mann oder Frau eigentlich? Das habe ich nie gewusst. Tracy Chapman ist Frau.
Ja, ja. Aber schon
androgyn. Ich bin heute noch am Überlegen.
Auch, ja, androgyn auch, muss man sagen. Ich weiß noch, ich habe mir diese Platte gekauft seinerzeit im Stork, weil ich schon das Cover schon interessant fand, ja, mit dieser Afroamerikanerin da vorne drauf, so leicht beige gehalten, das ganze Ding. Und das war ja...
Bräunlich.
Ja, genau. Also dunkler als beige. Aber das hat ja jeder irgendwie daheim gehabt irgendwie.
Ich habe es mir auch gekauft.
Ja, gell? Ja. Und dann hat man ja diese Texte, das war also die Texte, die hat man halt verstanden, die sind ja ganz einfach und so. Und also ich fand das schon, das hat schon was gehabt und ich meine, die hat schon riesen Erfolg gehabt, konnte sie aber nicht lang machen, aber was die gemacht hat, die hat auch dann aufgehört und ist jetzt, glaube ich, irgendwie Uni-Dozentin, Professorin, irgend sowas.
Möglich, aber like a whisper, Revolution ist laut, ja. Ist gewaltsam. Eigentlich völlig falsch interpretiert die ganze Sache.
Ja, das wird aber heute auch Thema sein. Also muss sie laut sein, muss sie gewaltsam sein, muss sie nicht sein. Da kommen wir dann sowieso drauf, das ist wunderbar. Aber jetzt, weil du es ja schon sagst, Revolution ist laut, ist gewaltsam. Was ist Revolution für dich und überhaupt?
Jetzt fragst du nach einer Definition.
Ja, natürlich.
Ganz blöde Frage. Ja, ist nicht zu beantworten. Und was ist Revolution als solches? Es gibt eigentlich zwei Begriffe, das ist einmal die Reform und einmal die Revolution. Und bei der Reform handelt es sich um einen Wandel eines Systems, der langsam ist. Und bei einer Revolution geht es eher um eine, ich würde mal sagen, eskalierte Form, einen Umsturz, ein radikaler Wandel des Systems. Das ist so die Quintessenz raus. Es gibt... Was ist ein System? Das kann die sexuelle Revolution sein in 68ern, Flower Power, das kann sein die industrielle Revolution, die digitale Revolution, Erfindung des World Wide Webs und meistens versteht man dann trotzdem irgendwas Politisches darunter. Ja, einen politischen Umsturz aus einer Metropole vielleicht raus, der meistens gewaltsam ist. Es gibt auch viele friedliche Sachen. Es ist oft von unten heraus, von einer unterprivilegierten Klasse. Es ist immer eine kleine Gruppe und versuchen auf die Massen auszuwirken. So ist der Grund hin, wie ich die Revolution verstehe. Aber es gibt unterschiedliche Definitionsansätze.
Das ist ja klar. Und wenn du jetzt von der sexuellen Revolution oder so sprichst, das ist ja ganz anders. Also da war es tatsächlich, es war auch nicht radikal schnell.
Naja, das kam die Pille. Das kam die Pille schon, und ja. das war der Geschlechtsverkehr und die Empfängnis sind pharmakologisch getrennt. Ja, und das war der Durchbruch und das war schon ein abrupter Wandel.
Ja, aber gewaltsam war er nicht. Ne?
Gut, ich weiß nicht, wie es mit dir bei dir im Schlafzimmer zugeht.
Da antworte ich ja jetzt nicht einmal drauf. Aber ist klar. Ja, also das ist Revolution tatsächlich, was aber interessant ist, weil du den Unterschied zwischen der Revolution und der Reform machst. Also seitdem ich denken kann und über Politik was höre, geht es immer um Reformen. Also kein
Politiker. Seit langweilig, langwierig, langsam. Langweilig, ja.
Genau.
Revolution aber, ist abrupt und eskaliert irgendwann.
Aber kein deutscher Politiker in unserer Zeit hat groß von Revolution gesprochen. Also sagen wir mal, selbst bei der Wiedervereinigung, sanfte Revolution, und so, aber gefordert, ja, kann ich mich nicht erinnern, dass das jemand hätte, sondern immer wir brauchen Reformen und so weiter. Aber das ist, manchmal geht es nicht anders, muss dann doch abrupt, schnell und von einem Moment auf
den anderen. Und meistens auch gewaltsam, weil natürlich, sag ich mal, so ein Umsturz von einem System, die anderen wollen ja nicht weg. Ja? Und dann musst du die gewaltsam, von der Spitze irgendwie abschneiden und trennen.
Jetzt kommen wir aber dann trotzdem bei der ersten Revolution, die du auch vorhin schon angesprochen hast mit diesem wunderbaren Bild, zu einer relativ gewaltfreien Revolution, die aber ein gewaltpotenzielles, sag ich mal, System zum Fallen gebracht hat, nämlich die wunderbare Nelkenrevolution in Portugal. Und wir hören uns jetzt erstmal den Song zur Nelkenrevolution überhaupt an. Und da hört man erstmal, wie Leute marschieren, ganz lang sogar. Du wirst dann gleich ein bisschen was dazu erzählen. Ich kann auch ein bisschen was dazu erzählen, weil ich da ein wunderbares Erlebnis hatte, was mit dieser Revolution zu tun hat. Und die ist auch noch gar nicht so alt. Nämlich aus dem Jahr 1974, wenn mich nicht alles täuscht.
Stimmt.
25. Ja. April. Aber jetzt hört euch erstmal zum Anfang dieses Lied an. Grandola Vila Morena.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti há cidade, dentro de ti há cidade,
ja.
O povo é quem mais ordena.
Grandola, braungebrannte Stadt, Heimat der Brüderlichkeit. Das Volk ist es, das am meisten bestimmt in dir. Das ist so die Übersetzung von Refrain.
Genau. Ja. Das war diese Nelkenrevolution in Portugal. Was ist da passiert?
Naja gut, das war irgendwo in den 1920ern, 26 und dann später ab 1932 gab es einen Diktator, der hat Salazar geheißen. In den 30er Jahren waren mehrere, sag ich einmal, europäischen Länder autoritär geführt, autoritäre Diktaturen. Das Regime dort in Portugal war gegen moderne Entwicklungen, gegen Bildung, gegen Tourismus, gegen die Industrie. Vielleicht für dich als Lehrer ein Drittel damals waren Analphabeten. Und gleichzeitig wurde irgendwo sinnlosen Kolonialkrieg in Angola und Mosambik geführt. Die Portugiesen mussten dorthin und keiner wusste eigentlich so recht, was soll ich denn dort in Afrika irgendwo? Vor der Machtergreifung Hitler, also 1932 ist dieser Salazar an die Macht gekommen in Portugal Und es gab dann, das war eigentlich ein Militärputsch, es gab dann einen General, Stabschef, der heißt Spinola, und der hat ein kleines Büchchen geschrieben, Portugal und die Zukunft, und das, dieses Buch, das machte dann Furore in den militärischen Kreisen. Und das war irgendwie auch so ein Aufbruchssignal, und die linken Militärs, junge Offiziere, die haben sich dann formiert, die Formation heißt dann MFA, Movimento das Fascias Armados, stimmt's? Ist es fast richtig, oder?
Fast, ja.
Fast, ja. Also die Bewegung der Streitkräfte, und dieses Lied, das war irgendwie dann auch so eine Art Geheimsignal im Radio, und es war ein katholisches Radio, was das gespielt hat, und es war am 25. April. Wir haben jetzt ja Dezember. Dezember ist ja keine Zeit für Revolutionen. Im Dezember feiert man Weihnachten, weil Revolutionen finden im März und April oder im Oktober und November statt, vielleicht im August, aber im Dezember ist es eine Katastrophe, so einen Podcast aufzunehmen. Auf jeden Fall um 0.25 Uhr haben sie dieses Lied dann zweimal hintereinander gespielt, und genau, das war so dieses Aufbruchssignal: Komm, Leute, also wir Militärs, die sich da formiert haben, wir ziehen jetzt nach Lissabon rein und stützen den Salazar und putschen im Endeffekt die bestehende Diktatur. Und die Leute waren auch schon gefasst drauf, und es hat sich schon rumgesprochen, und die haben die mehr oder weniger auch beklatscht, und diese Nelken in den Gewehren und so weiter, das war anscheinend damals wirklich so. In 74, ich war ja noch nicht geboren, du schon, ne?
Ich schon, ja, ich war schon 3 Jahre alt, ja. Nein, 2.
Okay, und die Forderung war im Endeffekt Antikolonialkrieg und Amnestie für die Deserteure dann, und das Ergebnis war freie Wahlen und eigentlich ein demokratischer Staat bis heute.
Genau. Also das ist ein sehr junger demokratischer Staat, kann man sagen, seit 1974, und ich habe ja da 4 Jahre gelebt, und das ist der Nationalfeiertag, und es gibt kein Dorf, in dem es keine Straße des 25. April gibt, das ist klar, und die berühmte Brücke, die so wie die Golden Gate Bridge ausschaut, ist auch die Brücke des 25. April in Lissabon. Und ich war da an der Schule, und dann habe ich um diesen Nationalfeiertag irgendwann eine Klasse gehabt und habe gesagt: Leute, ihr erzählt mir jetzt mal, was ihr wisst über diese Revolution, und da gibt's doch dieses Lied. Und dann haben die mir das erzählt, genau das, was du auch gesagt hast und wie das da alles abgelaufen ist. Und dann haben die dieses Lied, eine komplette Klasse, ich war da dort gestanden, die haben mir das vorgesungen. Einfach so. Ich habe nicht gesagt, hier, das gibt doch dieses Lied, was hat's mit dir? Ich habe nur gefragt, was hat's mit diesem Lied auf sich? Und da hocken da 30 Leute und singen mir inbrünstig
dieses Lied. Das ist Nationalhymne dann, ja. So,
genau. Und mit vollem Stolz, und erklären dann genau diese Geschichte, wie das passiert ist, und dass es um 0.25 Uhr von Grandola aus, das ist ja, so auf halbem Weg zwischen Lissabon und der Algarve, okay, ist es eine Stadt, da war ich, bin ich extra mal hingefahren und habe mir die angeschaut und so, und von dort aus ging das. Ja, und das war dieses im Radio, und das war eben dieses Signal, und das war für mich das, in der Schule dazu erleben, wie 16-Jährige mir ohne große Aufforderung diese Geschichte nahe bringen wollen, das war einer der wirklich der schönsten Momente, die ich jemals hatte als Lehrer. Das
toll.
War Wahnsinn.
Kann ich nachvollziehen. Es gibt noch einen zweiten Song, einen zweiten Revolutionssong, der ist gespielt worden in Brighton auf dem Eurovision Song Contest. Der ist vorher gespielt worden, und das war auch, sage ich mal, eine Art Geheimsignal, völlig unpolitisches Ding. Hat in Brighton dann bei diesem, damals hat es wahrscheinlich noch Grand Prix d'Eurovision geheißen.
La Chanson.
Ja. Hat den letzten Platz belegt.
Ja.
Okay. Ist ein richtiger Scheißsong, deswegen Grandola Villa Marina ist wesentlich besser.
Ja, und das ist also absolut da im Bewusstsein dieses Landes voll drin, und auch eben bei den Jugendlichen. Ja, das gehört einfach dazu. Ja, und toll. Und das ist natürlich, ja, sagen wir mal, eine Herangehensweise auch an eine Verbundenheit mit dem Land, die man bei uns nicht so kennt. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es irgendwie besser ist, es ist halt anders. Ja, du hast natürlich auch, die wollen auch singen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt hier jemanden frage, bei uns könnte man was vorsingen, dann singen irgendwie zwei oder so. Ja, aber hier 30 Leute, die das machen die gern. Ja, und das war toll. Und wie gesagt,
haben wir in Deutschland nicht geschafft, ja?
Nee.
Durch einen Militärputsch Hitler zu verdrängen?
Nee, natürlich nicht. Also das klar.
Ein paar Attentate gab es, aber...
Ja, hat nicht hingehabt, ja. Und vor allem auch dann diese Herangehensweise, das zu schaffen, dass es, ich glaube, da muss ich jetzt lügen, müsste ich jetzt lügen, aber es sind ganz wenig Leute dabei zu Schaden gekommen. Und ich glaube, es gibt irgendwie ein oder... Also
wenig
verschwinden Tote, ja. Gering Tote. Ich glaube, es war einer oder so. Ja. Also ganz wenig Leute sind wirklich dabei gestorben. Und seitdem ist es tatsächlich eine Demokratie. Ja. Super. Ja, und jetzt kommen wir aber zu der Grundfrage. Auch ganz kurz nur in zwei Songs angespielt. Wir haben heute, weil der Volker so wahnsinnig viel Infos hat heute, werden die Songs ein bisschen kürzer sein. Aber es gibt so ein Frage-Antwort-Ding in der Rockmusik zwischen den Beatles und den Rolling Stones. Wie die Revolution zu sein hat, soll sie ruhig sein und gewaltfrei sein oder müssen wir auf die Straße gehen und kämpfen? Und ich fange mal an mit den Stones, die haben den Song gemacht in 1968 auf Beggar's Banquet heißt das Album. Das ist das berühmte Ding, wo das Cover auf so altes, verranztes Klo ist, wo da lauter so
habe ich nicht
Schriftzüge da sind. Okay. Habe ich
nicht?
Also auf jeden Fall fangen die Stones an mit dem Song Street Fighting Man und der ist tatsächlich auf der Seite der Gewalt. Irgendwann geht's nicht anders, wir müssen auf die Straße und wir müssen kämpfen. Das ist der Street Fighting Man und sagen wir mal, für die Verhältnisse vom Jagger haut er da auch ziemlich viel Aggression in seine Stimme rein. Und der John Lennon von den Beatles, der hat es komplett anders gesehen. Der hat eben gemeint, dass die Revolution gewaltarm oder gewaltfrei sein muss und hat daraufhin den Antwortsong drauf geschrieben, der heißt Revolution.
Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be?
Ja, und da kommt eben die Zeile vor. When you talk about destruction, wenn es um Zerstörung geht, don't you know that you can count me out? Da kannst du ja auf mich nicht zählen, da bin ich nicht dabei. Ja,
das ist die
Absage an die Gewalt. Die Frage, das ist die Frage.
Die Frage ist eigentlich eine ganz andere. Stones oder Beatles?
Naja, da gibt's ja für mich nur eine Antwort. Ich weiß gar nicht, sind wir da auf einer
Linie? Nein, sind wir nicht.
Sind wir nicht?
Sind wir nicht.
Okay.
Definitiv Stones, ja.
Oh ja, okay, nein, da kommen wir nicht zusammen. Das ist klar, aber das war so, und das war auch wirklich sein, da hat er auch Interviews drüber gegeben, der John Lennon hat gesagt, also das ist, ich bin da nicht dabei, da kommt auch der kommen wir später drauf, der Mao kommt da auch vor in dem Song. Und John Lennon war schon einer, der es propagiert hat, zumindest gewaltfrei zu leben, hat er aber selber nicht hingekriegt. Der hat also schon auch mal, der war gewalttätig.
Ja, und auf der Seite von Mao, da kommen wir vielleicht noch drauf, nach China, wenn wir es schaffen, irgendwie von der Zeit her.
Da würden wir schauen, ob wir nach China
kommen. Das war eine Revolution, die meisten Todesopfer verursacht hat.
Ja, er war nicht auf dessen Seite. Er hat ihn, genau, er hat auch gesagt, wenn du hier Bilder, if you go carrying pictures of Chairman Mao, also da bin ich auch raus, mit dem will ich nichts zu tun haben. Sowas
besser ist es natürlich, wenn man es gewaltfrei schafft, aber wenn die Leute nicht weg wollen, musst auch mal zur Waffe greifen und zum Aufstand und zur Revolution. Revolte heißt Aufstand, das ist einfach so.
Gehen wir schon von Portugal weg, kommt schon die zweite Revolution. Also Volker hat sich 5 Revolutionen ausgesucht. Ich meine, es gibt durchaus mehr, das ist ja vollkommen klar. Man muss das ja ein bisschen einschränken und muss dann schauen, auf welche Ereignisse man sich da fokussiert. Jetzt sind wir in Kuba.
Und wir fliegen genau über den Atlantik.
Über den großen Teich.
Über den großen Teich. Und zur kubanischen Revolution. Wir wissen, die Fakten haben wir ja wahrscheinlich.
Erst spielen wir doch mal. Wir spielen doch immer so das typische Lied. Also vorhin war es Granula Villa Morena.
Also dann und heraus. Mal,
hasta siempre.
Comandante.
Comandante.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Carlos Puebla y los tradicionales. Das Interessante ist an diesen Revolutionsliedern aus Süd-Mittelamerika, dass die so wahnsinnig gefällig, sagen wir mal, daherkommen. Ne? Vielleicht hat das auch einen Grund. Jetzt bringen wir mal ein paar Facts, Folge.
Vielleicht bloß zu dem Lied von dem Carlos Puebla. Der hat das erst nach der Revolution komponiert oder geschrieben. Und zwar gab es da einen Abschiedsbrief von Che Guevara an Fidel Castro. Und Che hat sich verabschiedet in den Kongo, weil der musste ja da auch eine Revolution irgendwie unterstützen. Und auf Basis dieses Abschiedsbriefs ist dieses Lied entstanden. Und der Refrain, ich habe es bei Google übersetzen lassen, bei uns verbleibt die klare, die herzliche Offenheit deiner geliebten Anwesenheit, Kommandeur Che Guevara. Sehr stark.
Vielleicht muss man das auch mal kurz dann trotzdem erklären. Ich bin aufgewachsen und kenne ganz viele Leute, die ein Che Guevara Poster, Fahne, T-Shirt
hatten. Das Gesicht der Revolution.
Das Gesicht der
Revolution.
Hatte ich jetzt selber nicht, aber also wirklich, das hatten ganz viele. Was schon auch zeigt, dass vor 30 Jahren vielleicht viele Jugendliche sehr politisch auf so einer Seite waren, sagen wir es mal so.
Ja, das liegt an die Lehrer, dass man, sage ich mal, dieses politische Verständnis wieder irgendwie, sage ich mal, in die Jugend reinbringt.
Ja.
Zu Kuba und zu dieser Revolution, bevor ich mich da wieder auflehne gegen irgendwelche, sage ich mal, Minderheitenlehrer und so weiter.
Ach so, ja, gut.
Es gab einen Diktator, Batista heißt der, und der kam in Kuba, das war Anfang der 50er Jahre, durch einen Militärputsch auch an die Macht, und die Bevölkerung war aber dann nicht wirklich so begeistert und eigentlich eher enttäuscht über den politischen Kurs und waren sehr unzufrieden, und da gab es dann keine freien Wahlen plötzlich mehr und keine Streikrechte und so weiter. Und dann gab es einen jungen Rechtsanwalt, Fidel Castro. Und der hat am obersten Gerichtshof in Kuba den Batista angeklagt, aber diese Klage wurde zurückgewiesen. Und Castro wollte eigentlich die Wiederherstellung der Verfassung und forderte demokratische Grundrechte. Ganz interessant. Und nach der Klageabweisung zieht er dann eine Karte, und zwar nennt sich das Widerstandsrecht. Ja, das ist da verankert, auch bei uns. Und diese Karte zieht er und sagt, er stürmt die sogenannte Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba. Und das war am 26. Juli 1953. Und der Sturm war ganz schlecht vorbereitet und endete in einem Blutbad, und Castro überlebte da, wurde eingesperrt. Aber von der Bevölkerung wurde er als todesmutiger Idealist mehr oder weniger gefeiert. Und nach Castros Haft, er ist dann als Rechtsanwalt, hat er sich dann auch rausgeklagt, und nach seiner Haftentlassung hat er die Bewegung des 26. Juli gegründet. Das war im Endeffekt so ähnlich wie bei der Negenrevolution. Und er bildete sich und seine Anhänger im Exil in Mexiko dann aus, militärisch.
Ja, genau.
Und dort, ist er auf Che Guevara getroffen. Und der war ein argentinischer Arzt und hat sich da angeschlossen. Und in die 56 haben dann, das habe ich dann nachgelesen, 82 Kämpfer Mexiko in Richtung Kuba, im Südwesten von Kuba, haben die dann abgelegt und sind dort mit dem Schiff angereist. 82 eigentlich fast schon Piraten, wie auch immer. Und bei der Ankunft, hat sich natürlich auch rumgesprochen, ist die Hälfte von den ganzen Kämpfern von Castro und Guevara sind gestorben, aber die haben sich dann trotzdem irgendwie durchgeschlagen und sind in die Sierra Maestra geflohen und haben dort am Fuß vom Pico Turquino, das ist ein Berg dort im Südwesten Kubas, haben die dann ihr Generalkommando eingerichtet, und dort ist eigentlich so eine Art Guerillakampf entstanden, oder genau. Diese erste Erwähnung, was Guerillataktik ist. Ein mehr oder weniger Kleinkrieg, der dann auch irgendwie von der Bevölkerung unterstützt wird, und die suchen dann ihre Anhänger und so weiter, fast wie bei Robin Hood in den Sherwood Forests. Wahnsinn. Und diese Rebellenarmee, die wuchs dann stetig, und der Diktator Batista hat die eigentlich geleugnet. Und Castro und Che, die haben dann ein riesen Ding gemacht. Die haben dann, es gab in Kuba dann in Havanna einen Grand Prix, ja, Formel 1 Grand Prix. Das war damals so, der Batista hat gesagt, ja, wir brauchen unbedingt die Formel 1, um das Land irgendwie zu hypen. Und die haben die Formel 1-Legende Juan Manuel Fangio, haben die gekidnappt, einen Tag vor dem Rennen, aus dem Hotel raus. Haben den dann zu sich in die Sierra Maestra gebracht, oder zu ihrem Generalkommando, und haben den erst einen Tag später nach dem Rennen dann freigelassen. Der Fangio war Ferrari-Pilot. Und der hat dann gesagt, okay, die haben mich gut behandelt und so weiter. Und es gibt diese, sag ich einmal, Guerillakrieger, und es gibt einen Widerstand in Kuba, und dann war mehr oder weniger die Existenz gesichert. Und Che war natürlich auch ein großer Kämpfer, und die sind dann, sag ich mal, durch Kuba vom Südwesten aus Richtung Nordosten dann, und entscheidende Schlacht war bei Santa Clara, und der Che und seine Kompanie, die haben dann einen Zug entgleist mit Traktoren und so weiter. Das war der Tren Blindado, das ist auch sehr bekannt dann in Kuba und heute, glaube ich, sogar ein Museum. Und aus dem Tren Blindado, da haben die dann Waffen und Munition eigentlich von Batistas Truppen eigentlich ausgeraubt, und das war so der große Durchbruch. Bis dann irgendwann dann am 1.1. des Folgejahres 59 dann Batista auch geflohen ist. Guevara wurde dann der oberste Ermittler gegen die Anhänger von Batista. Da sind dann auch einige umgebracht worden. Er war dann auch Präsident der Zentralbank von Kuba. Bacardi zum Beispiel, diese Rum-Dynastie, die wurde enteignet, ist dann deswegen nach Amerika gegangen, und der Staat wurde dann nicht demokratisch, sondern kommunistisch umstrukturiert und dann war eigentlich alles vorprogrammiert, die Krise mit der USA und so weiter. Aber, genau, sag ich mal, die haben den Batista gestürzt.
Die haben ihn gestürzt und das habe ich eben vorhin auch gemeint mit diesen Postern und mit diesen Plakaten, mit diesen T-Shirts und so weiter. Die haben eine gewisse weltweite Sympathie irgendwie.
Ja, bei mir immer noch.
Bei mir immer noch.
Ja, ja.
Mir
gefällt es schon, sag ich mal, Revolution, ja.
Das habe ich mir gedacht, weil deswegen machen wir das ja heute.
Wenn man was nicht taugt, ja, dann muss man dagegen rebellieren. Mhm. Ja. Und vielleicht erstmal mit friedlichen Mitteln, vielleicht mit Reformen, aber wenn es dann nicht weitergeht, muss man eventuell auch mal zu anderen Mitteln greifen.
Okay.
Sympathisant,
ja, verstehe schon. Alles klar. Ja, das ist natürlich gerade hier in Südmittelamerika, ja, ein großes Thema. Warst du schon mal auf Kuba?
Nicht, weil in Bolivien und in Peru, aber auf Kuba noch nicht.
Ja, ich auch nicht, aber muss wirklich toll sein. Natürlich auch mit allen negativen Begleiterscheinungen, sehr, sehr arme Bevölkerung. Ich meine, nicht alles ist da toll gelaufen und so, das ist auch klar. Aber an sich muss es wohl extremst sehenswert sein, dort mal gewesen zu sein. Ja?
Von der Landschaft vielleicht, ja.
Wie? Da komme ich jetzt, verstehe ich nicht.
Von der Landschaft und den Frauen sehenswert, ja, möglich.
Ja, und soll, aber weil du doch so ein Revolutionsfan bist du nicht drauf gekommen, mal hinzufahren?
Doch, würde mich schon mal reizen, muss ich
schon sagen. Schon, ne? Ja. Also denke ich schon.
Aber nicht wegen der kubanischen Revolution,
ja, oder Che Guevara. Ja. Also, ich möchte mal ganz kurz auf meine hier, wie immer, Lieblingsband Manic Street Preachers kommen, die auch ja, Revolutionen eher nahe stehen. Und eine der aller wenigen Bands sind, die auf Kuba auch bei Castro gespielt haben.
Ja, wow. Ja.
Die haben tatsächlich, und die, das war also wirklich ein Riesenereignis dann in diesem Land, auf dieser Insel. Und die sind da auch empfangen worden und haben den Castro getroffen und so weiter. Der James Dean Bradfield, der Sänger, hat auch ein Soloalbum gemacht, erst vor 2 oder 3 Jahren. Da hat er sich einen Revolutionskünstler aus Chile, eines Revolutionskünstlers aus Chile angenommen und hat über dessen Leben ein ganzes Konzeptalbum gemacht. Und das Album geht über Victor Jara, der in Chile ja getötet wurde, ja, weil er eben sich gegen die Obrigkeit aufgelehnt hat, Songs gemacht hat, politische Songs gemacht hat. Auch das klingt ein bisschen so ähnlich wie dieses Hasta Siempre und so. Und der wurde ganz, ganz, ganz schlimm gefoltert. Man hat ihm als Gitarrenspieler die Hände gebrochen, sodass er nicht mehr spielen konnte. Und dann hat er einen Revolutionssong gesungen, als die Soldaten gesagt haben, komm, sing mal was. Und danach hat man ihn wirklich mit 44 Schüssen getötet. Man hat den Menschen zu Tausenden ins Fußballstadion gepfercht und hat die dort niedergeschossen und so weiter. Also ganz schlimm. Und wie gesagt, der James Dean Bradfield hat dann ein ganzes Album drüber gemacht. Und wir hören mal ganz kurz rein in einen Song, der heißt Without Knowing the End, James Dean Bradfield.
I am and I will be Miss Campbell.
absolut hörenswert und es lohnt sich auch da mal in diese Geschichte sich ein bisschen reinzufuchsen. Der James Dean Bradfield hat es auch gemacht und wie gesagt, das muss ich auch mal bringen, ja. Da Album mit relativ, sagen wir mal, leicht hörenswerten Rocksongs zu machen, das dieses Konzept verfolgt, über diesen Sänger zu informieren.
Schön, dass das ein Konzeptalbum überhaupt macht, ja, dass es noch solche Bands gibt oder
ganz wenig vor.
Ja,
ganz wenig. Das muss man echt sagen. Also das, ne, selbst auch vor unserer Zeit ging das so los mit den Konzeptalben 70er Jahre, Anfang 80er Jahre. Und ich mag das schon. Ich mag das auch. Im Metal gibt es ein paar Konzeptalben. Ich mag sowas. Ja, also und das ist, glaube ich, ganz schwer. Ja, weil du sagst, ja, du hast irgendwie drei coole Songs und das ist ein Liebeslied und das ist das und so weiter. Aber das da einen Rahmen zu haben, ist echt groß.
Das sind große Künstler.
Ja, das muss man echt so sagen. Und deswegen werde ich nie müde, die Band und alles um die Band rum
vom Sound her gefällt es mir nicht so gut, aber
ich weiß. Ja. Und das habe ich auch schon gehört, weil, ja klar, Leute hören natürlich meinen Podcast und sagen, was wissen mit denen, so toll sind die gar nicht. Klar, das kann man auch, ich verstehe das auch. Ja, aber trotzdem hat es immer so ein bisschen den Überbau. Ja, und das haben nicht viele. Deswegen mag ich die so. Okay, gut, aber jetzt gehen wir mal von Südamerika, Mittelamerika, gehen wir mal rüber in unsere Gegend. In
die Heimat.
In die Heimat, ein bisschen weiter östlich von der Heimat, aber gar nicht so weit östlich. Wir leben ja hier tatsächlich direkt an der Grenze zu Tschechien. Und da müssen wir natürlich, war klar, Volker,
ja, über die Revolution.
Ja, über den Prager Frühling, das ist klar, da müssen wir reden. Erzähl mal.
Wollen wir nicht erst das Lied
spielen? Nein, wir spielen ja erst das Lied. Entschuldigung, ich bin ja hier. So, jetzt helf mir du mal. Kannst du es richtig aussprechen?
Marta Kubišová oder Kubišová oder so,
was
heißt sie? Ja. Modlitba pro Martu. Gebet für Marta.
Da fällt mir jetzt auf, musikalisch denke ich das, die sind alle eher leise, diese Songs, ne? Das ist eher so eine Hymne.
Ja? Das ist eine Hymne,
ja. Das ist eine Hymne. Das kann ich aber vollkommen nachvollziehen, während ich diese leichten, sanften Melodien, das kriege ich in meinem Kopf mit der Revolution nicht ganz so zusammen. Bei der Nelkenrevolution schon, aber bei den anderen nicht so. Aber da, das ist mir vollkommen klar. Aber jetzt kommen vielleicht wir mal zu Prager Frühling. Genau.
Zur Übersetzung noch, Frieden sei mit diesem Land für alle Zeit. Das ist quasi der Eingangsvers. Und das ist schon älter als die samtende Revolution 1989, sondern dieses Lied, das ist in den Ende der 60er, 68 entstanden. Und das bei den samtenden Revolution muss ich ein bisschen ausholen. Ich muss eigentlich 20 Jahre zurückgehen. Und die Marta Kubišová, die war auch 20 Jahre lang in Vergessenheit. Ja? Diese Frau, die damals 68, wo der Warschauer Pakt unter russischer Führung in die Tschechoslowakei einmarschiert ist und eigentlich den Reformprozess dort in Tschechien eigentlich zunichte gemacht hat.
Genau, eben der Begriff Prager Frühling, der kommt ja daher. Ja, ne? Genau, ja.
Der wurde dort gewaltsam niedergeschlagen. mit russischen Panzern. Ein Student, auch ganz wichtiger Name in Tschechien, Jan Palach.
Genau.
Der hat sich dann im Januar 69 hat sich der als Protest gegen das Diktat auch von der Sowjetunion am Wenzelsplatz in Prag angezündet. Er hat sich mit Benzin übergossen, hat ein Streichholz genommen und ist als brennende Fackel mehr oder weniger als Protest über den Wenzelsplatz gelaufen und ist dann auch dadurch gestorben. Ja. Und diese Fackel, die ist eigentlich erst 20 Jahre später dann wieder entflammt. Ja. Die Tschechen, die haben mitbekommen, dass deutsche Bürger aus der Botschaft in Prag ausreisen dürften. Kennen wir ja die Genscher Rede dort und haben den Fall der Berliner Mauer dann auch mitbekommen und dann ist es in Tschechien auch dann entflammt, auch schon natürlich vorher, das ist alles immer ein Prozess. Und im November, ja, nicht Dezember, sondern am 17.11. haben dann Studenten eine Demo organisiert und diese Demo war eigentlich friedlich, aber die wurde dann von der Polizei auch gewaltsam niedergeknüppelt, wenn man das so sagen kann. Und da gab es dann auch ein Todesopfer, die Nachrichten haben sich schnell verbreitet. Das Todesopfer gab es damals nicht, ja, das hat man im Nachhinein dann erst, aber diese Nachricht hat sich verbreitet und der Literat und Philosoph Václav Havel hat dann am 19.11., zwei Tage danach, hat er dann dieses sogenannte Bürgerforum als organisierte Opposition gegründet. Und dann folgten mehrere Reden da am Wenzelsplatz. Ja. Man sagte, das ist der Balkon der Freiheit am sogenannten Melandrichhaus. Da hat sich dann ein Schlüssel organisiert, dass die dann auch irgendwie eine Bühne bekommen haben in Prag. Und es waren mehrere Hunderttausend dann Tschechen am Wenzelsplatz und haben so diese Formeln von Wahrheit und Freiheit und müssen siegen dann mit zugehört. Und es kam dann kurz darauf später, es hat sich alles dann im November ereignet, kurz darauf später kam dann auch Dubček mit dazu, das war eigentlich die Symbolfigur dieses Prager Frühlings auch. Und Havel und Dubček haben dann gemeinsam auch eine Rede gehalten und haben dann diesen Rücktritt eigentlich dieses kommunistischen Politbüros, kommunistischen Partei und Politbüro dann auch gefordert. Und auch wieder Freilassung politischer Gefangener und so weiter. Und die Tschechen, das Symbol eigentlich, das war so dieser klappernde Schlüsselbund, das haben dann die Hunderttausende von Tschechen dann am Wenzelsplatz haben dann mit den Schlüsseln geklappert, um da mehr oder weniger auch die politischen Gefangenen freizulassen. Und die Marta Kubischowa ist dann kurz drauf, das war dann, 25.11., das war dann wieder ein Tag danach, das ist alles Schlag auf Schlag gegangen, die ist dann aufgetreten mit eben diesem Lied auf dem Balkon der Freiheit und das war eigentlich ihr Comeback, die war 20 Jahre lang, hat sich die irgendwie über Wasser gehalten mit Schreibdiensten und so weiter und ist dann dort wieder aufgetreten, später dann auch noch ein oder zwei Tage später auch dann Karel Gott, der eigentlich irgendwie wir kennen in einem Land vor unserer Zeit.
Fernbekannten, ja, ich weiß ja.
Der ist dann eigentlich da auch aufgetreten und die Tschechen haben das gefeiert und letzten Endes ist dann Havel die Symbolfigur dieser samtenen Revolution, ist dann auch zum tschechischen Staatspräsidenten gewählt worden. Das war dann Ende Dezember am 29.12.89. Und Ergebnis war im Endeffekt Umbruch von dieser sozialistischen Diktatur hin zu einer Demokratie. Mit allen ihren Problemen, was sie danach gehabt haben, die Tschechen, und auch vielleicht immer noch haben mit Transformation zur Marktwirtschaft und zwischen Tschechen und Slowaken dann auch dieses Problem und so weiter. Aber trotzdem nahezu gewaltfrei.
Ja, auch eher gewaltfrei. Ne?
Ja. Und deswegen heißt es auch Samtne.
Ja, genau.
Samtne Revolution. Also die Gesichter sind im Endeffekt Václav Havel, das ist ganz klar.
Ja, klar.
Ich verehrte ihn auch. Er hat mehrere Theaterstücke geschrieben, aber auch konkrete Poesie hat er auch gemacht. Ja. Ich kenne da einige Zeilen von ihm.
Ja. Ja, das ist natürlich klar und das ist im Prinzip müssen wir das natürlich auch schon ein bisschen mit unserer Geschichte verbinden, weil es ja da auch eher gewaltfrei war. Würdest du es auch als Revolution bezeichnen?
Ich würde es schon als Revolution bezeichnen. Doch, das war ein Umsturz auch und abrupt. Das war mehr oder weniger, klar gibt es Vorgeplänkel und Vorgeschichten auch mit der Charta 77, aber es war schon in einer sehr kurzen Zeit, eigentlich im November 89, wo dann die Tschechen das irgendwie dann auf die Reihe gebracht haben. Und dieses bestehende System abrupt abgeschafft haben, genau. Abrupt. Okay. Und zur Kubisowa noch mal ganz kurz, die 20 Jahre in der Versenkung, die haben sie angedichtet, das war so eine Art, heute würde man sagen, ein Deepfake, die haben die versucht nachzuweisen, dass sie einen pornografischen Dreh hatte mit Dubček, ja, und deswegen ist sie dann auch irgendwie niedergemacht worden und ja, das sind so persönliche Schicksale zu dieser Sängerin.
Ja, das ist klar. Ja, logisch.
Legende in Tschechien.
Schon Legende. Ja. Ja. Wobei der Karel Gott es auch ist, das muss man jetzt mal wirklich sagen. Ja, also das ist.
Wobei der eher auf der kommunistischen Seite war und eigentlich ein Gegner von dieser Charta 77, die HW 77 gegründet hat, aber ist es trotzdem auch ein Erfolgsheld natürlich. Mehr in Deutschland vielleicht, aber in Tschechien auch.
Ja. Jetzt kommen wir dann trotzdem mal dazu, du bist ja Doors-Fan, weiß ich, deswegen heute, Leute, Achtung, Rätselfrage. Jetzt machen wir mal einen Song von den Doors, der für dich ein Revolutionssong ist.
Ja.
Der Peace Frog. Hören wir mal rein. Zugeben, ich habe es nicht gekannt, dieses Lied, den Song. Er ist unglaublich groovig für einen Doors-Song, finde ich, was man mit denen jetzt wirklich nicht verbindet.
Ja,
aber ist geil.
Ist geil, oder?
Ja, ja, muss man sagen.
Ohne Bass.
Ja, ja, aber ja, klar. Ja, da. Aber der wird natürlich eingespielt, der Bass irgendwo hier, also das war natürlich der Organist ist natürlich eine Granate gewesen, ja, und der hat es dann halt, der hat den Bass mit der Orgel gespielt, aber also das trägt es schon, ja, ist schon cool.
Naja, und warum ist das Revolutionssong für mich?
Genau, das wollte ich wissen.
Ja, keine Ahnung. Ich habe erst mal gerätselt, was mein Peace Frog, also Friede Frosch oder was auch immer, der Titel ist ganz komisch. Vielleicht zur Entstehungsgeschichte ganz kurz, das war erst ein Instrumentalsong und der Produzent hat gesagt, ihr müsst da irgendwelche Lyrics drauflegen und so weiter und Jim Morrison hat dann in seinem Gedichtbuch da oder hat dann ein wenig gesucht und sind aus zwei, drei Gedichten dann irgendwie der Text entstanden und dann hat mich eine Zeile dann so interessiert, also Blood in the Streets und bis zu den Knöcheln und Blood in the Streets, The Town of Chicago. Und was war denn da in The Town of Chicago? Und das Lied, wie gesagt, also 70, in den 70er Jahren, 1970 ist es auf Morrison Hotel erschienen. Und es wurde vorher natürlich dann produziert 68 und was war denn 68 in Chicago? Und dann nach der Recherche merkt, okay, ah ja, die Demokraten hatten da ihren Parteitag 68 in Chicago, es gab Wahlen, standen Wahlen an. Auch bei den Demokraten gab es ein Establishment und auch einen Linksintellektuellen, aber der Linksintellektuelle hat auf diesem Kongress dann mehr oder weniger verloren, wurde nicht Präsidentschaftskandidat. Und da waren die Leute eigentlich sauer, ja. Die haben gesagt, okay, 68, Vietnamkrieg fordert viele Opfer und Attentate auf Martin Luther King. Die Schwarzen haben protestiert gegen die Diskriminierung und der eigentliche Präsidentschaftskandidat Robert Kennedy, das war ein Bruder von JFK.
JFK, ja.
Der ist auch ein Attentat zum Opfer gefallen. Und gleichzeitig auch, und deswegen vielleicht auch passend zur gesamten Revolution, gleichzeitig marschieren die Russen in Prag ein, war viel los und eigentlich wollte es die Bevölkerung, ich glaube, Hugh Hefner war auch unter den Protestanten damit, also der...
Ja, ja, ich weiß schon, wer war.
Weißt du, kennst du den?
Ja.
Okay. Und es war das erste Mal dann auch in den Vereinigten Staaten, wo dann plötzlich Polizisten mit Schlagstöcken auf Demonstranten losgegangen sind und Blood in the Streets, the Town of Chicago, dort die Protestanten eigentlich in einem Gewaltexzess auch dann fertig gemacht haben. Hunderte von Verletzten, ich denke mal keine Tote, aber die Protestanten haben dann gesagt, the whole world is watching. Ja. Und es waren die ersten Bilder, die man dann auch sich heute noch anschauen kann, dass auch nicht nur in den Zonen des Warschauer Pakts, sondern auch im freiheitlichen Amerika irgendwas passiert, was gewaltsam dann irgendwie niedergemacht wird.
Ja, und da gab es ja nicht wenige Beispiele. Ohio, ja, ganz berühmt, wo an der Uni da die Leute, die Soldaten wirklich wahllos auf Demonstranten eingeschossen haben. Vier Menschen, vier Studentinnen, glaube ich. Ich glaube, es waren nur Mädels, bin mir nicht ganz sicher, dabei ums Leben kamen. Ganz furchtbares Ding. Das, was du jetzt Chicago genannt hast, das war praktisch der Anfang von Nixon. Später in Ohio war es
Nixons Präsidentschaft hat gewonnen und dann
ging es hier dieses Law and Order Ding und wir räumen jetzt mal auf in unserem Land und dann kamen da solche Sachen auch also raus, das ist ganz schlimm.
Und wie dieser Demokratenparteitag war in Chicago, da waren so Plakate, Hallo Demokraten, willkommen in Chicago, und die Protestanten haben dann gesagt, willkommen in Prag, haben die ihre Plakate hochgehalten. Ja, okay. Das, haben das ganz, ganz nette Anekdote zu dem Thema.
Jetzt waren wir auch noch in Amerika, aber jetzt gehen wir mal ganz weit in den Osten, nämlich nach China. Und das Interessante ist jetzt, bei dem haben wir jetzt nicht den Originalsong, sondern wir haben eine deutsche Version des Songs zur Revolution in China von einem deutschen legendären Bassisten.
Den hast du gekannt, ja?
Ja, natürlich.
Für mich war er neu, aber ist gut.
Holger Tschukai nämlich, der Bassist von Can, hat das Lied, wie heißt es im Original?
Dong Fang Hong
und heißt auf Deutsch, der Osten ist rot, vertont.
We'll be right back.
Dann könnte man natürlich auch mal irgendwas machen, was schon sehr abseitig wäre, mal so ein Krautrock-Special, aber im Prinzip ist da alles so ein bisschen drin, wie man da mit versucht hat, mit verschiedenen Musikstilen zu spielen, wie man die Rhythmik vor allem ganz in den Vordergrund gebracht hat und jetzt, wie man hier ein bekanntes Lied in irgendeiner Form verändert und in der auf eine neue Ebene bringt und so. Das ist natürlich schon cool. Ja, also das ist klar, dafür stehen diese Krautrocker und komischerweise sind die in Deutschland gar nicht so bekannt, aber sind wahnsinnig in der Diskussion in England, in Amerika und so, weil immer alles sagt, da kommt es her. Es ist einfach wahnsinnig einflussreich. Also Can, Kraftwerk sowieso, das ist klar, die habe ich hier schon ein paar Mal genannt, aber Can ganz groß.
Einschnitt in Neubaden hast du nicht
gespielt, oder? Noch nie, nein. Aber gut, wir haben ja noch Zeit. Also heute nicht, aber insgesamt meine ich, haben wir noch Zeit. So, jetzt erzähl mal, wir müssen schauen auf die Zeit, aber jetzt kommt die Revolution in China.
Der Osten ist rot, die Sonne geht auf, China hat Mao Zedong hervorgebracht. Er plant Glück für das Volk, Hurra, er ist der große Erlöser des Volkes. So ist der Originaltext zu dem Song und der wurde auch 1942 komponiert und zur Nationalhymne während der Kulturrevolution von Mao erkoren. Weil die eigentliche chinesische Hymne damals gar nicht mehr auf gespielt werden durfte, ja.
Ja.
Und das ist ja Kulturrevolution China, eigentlich eine Wunde irgendwo in der Volksrepublik und irgendwo, das war von 66 bis 76 und man sagt, das ist eigentlich 10 Jahre Chaos in China. Ich weiß gar nicht, wie ich so schnell erklären soll. Ich muss trotzdem ein bisschen ausholen, weil China hatte ja verheerende Hungersnot. Es sind Ende der 50er Jahre Millionen Menschen gestorben. Das Land war zwar kommunistisch geführt, aber dann irgendwo auf dem Weg vom Wirtschaftswachstum. Und es war ein gemäßigter Weg und wirtschaftlich geprägt, vielleicht sogar irgendwie eher kapitalistisch und auch reformorientiert. Und dann haben sich zu Beginn der 60er Jahre Lehrer und Intellektuelle und auch Kaderpolitiker, Kulturschaffende, wohlhabende Bürger, die Bourgeoisie und auch reiche Bauern, die haben sich dann irgendwie etabliert und die Vertreter, die hießen Deng Xiaoping und Liu Shaoqi und Mao wollte das nicht, ja. Der große Steuermann, der überragende Führer, der war eigentlich gegen diesen revisionistischen oder gemäßigten Weg und der hat eigentlich diese konsequente Fortsetzung des Klassenkampfs gefordert. Der wollte China von diesen sogenannten vier Alten befreien, von den alten Denkweisen, den alten Kulturen, den alten Gewohnheiten, den alten Sitten. Und er hatte dann auch Studenten hinter sich und es war eine linke, radikale, eigentlich terroristische Studentenbewegung. Das sind die sogenannten Rotgardisten oder die Rote Garde und die haben massive Menschenrechtsverletzungen und Massaker in Peking und anderswo auch in China dann durchgeführt und das Ganze hat irgendwo in diesem sogenannten Roten August 1966 begonnen und die Zahlen, die schwanken und es gab mehrere Millionen Chinesen, die diesen wahrscheinlich teuflischen Terror der Kulturrevolution zum Opfer gefallen sind. Also das ist so was, wo man sagt, unfassbar, dass man da immer noch so draufstehen kann. Das ist schon ein Ding, das berührt mich dann auch irgendwo. Und ja. Man kennt auch viel zu wenig. Und Kulturrevolution in 2 Minuten zu erklären, ist
unding. Ja, das ist schon klar. Aber da komme ich aber dann jetzt schon wieder auf den John Lennon, der eben in dem Song sagt, if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow. Also mit dem sagt er, da brauchst du nichts zu tun haben. Und das hat natürlich der Lennon 68 schon erkannt. Er hat gesagt, hier, da ist die Grenze, das mag ich nicht überschreiten, sowas. Also, brutal, ne, also das hat er schon verstanden. Ja, deswegen ist er mir dann doch lieber als der Street Fighting Man in dem, ja, in dem Kontext.
Hätten auch keine Shows gehabt, ja. Ja. Hätten auch keine Shows gehabt.
Eben. Ja. Also, klar. Ja, ja klar. Also, wir sind ja nicht da große geschichtliche Zusammenhänge herzustellen, sondern einfach zu sagen, ja, das gab's, das war brutal und da muss man natürlich auch sagen, wenn wir hier immer davon reden und hier samt der Revolution und da ist ja einer gestorben und was weiß ich, ja, wenn wir hier von Millionen reden oder vorhin hier da in Santiago.
Also die Zahlen schwanken natürlich,
ist die Größenordnung. Ne, oder Chile, wo da halt im Fußballstadion einfach mal hier knapp 100.000 Leute hier niedergemetzelt werden. Das sind ja ganz andere Dimensionen, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen.
Stehen wir trotzdem mal auf der Seite von Lennon.
Ja, ich schon. Ja, ist so.
Ich natürlich auch.
Ja, dann schon. Ja, ne? Ist einfach so. Ist klar. Jetzt kommen wir aber zu einem tollen Song. Und weil du das vorhin gesagt hast, bei dieser Revolution mit dem
Palach,
Jan Palach. Mit dem Palach, Jan Palach war es genau, der sich angezündet hat. Es gibt dieses wahrscheinlich mit eins der besten Alben überhaupt. Also da gibt's, also ich weiß, es gibt Zeitschriften, die sagen, es ist das beste Album, das es je gab, ist das erste Album, das Debütalbum von Rage Against the Machine. Und da haben wir einen Bezug zu dem Typen, der sich anzündet, nämlich da ist ein Mönch drauf, der sich auch angezündet hat. Du weißt es genauer, Volker?
Ja, das ist ein buddhistischer Mönch, das war in Vietnam und der hat da mehr oder weniger gegen die Unterdrückung von der buddhistischen damals Mehrheit in Vietnam auf sich aufmerksam gemacht und unterdrückt worden wurden sie von katholischer Seite. Ja, das ist ziemlich gut und er hat sich in Saigon dann auch angezündet und ist eigentlich dann auch sofort dort verstorben. Jan Palach ist, glaube ich, ein oder zwei Tage danach dann irgendwie ums Leben gekommen.
Was wahrscheinlich noch schlimmer ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und dieses Album ist für mich vertonte Revolution von Rage Against the Machine. Absolut. Der Wahnsinn ist aber, dass es das trotzdem... Und den werde ich ja nie verteufeln, den Mainstream, ja, weil alles, was Millionen Leute hören, ist Mainstream, da kannst du machen, was du willst, ja. Aber das hat es geschafft und es hat auch die Zeit überdauert, das muss man auch sagen. Das Album ist aus dem Jahr 1992, ist also über 30 Jahre alt und hat immer noch eine Wirkung. Ja. Da kannst du sagen, also es ist einfach so, das ist textlich, das ist von natürlich allem, was es aussagt und musikalisch absolut auf der Höhe, deswegen ist also das ist für mich eine ganz große Kunst.
Bevor du das anspielst, vielleicht diese Zeile, we don't need the key, we'll break in. Ja, wir brauchen keine Schlüssel, das ist vielleicht auch nochmal ein Bezug irgendwie zur gesamten Revolution. Wir brauchen eigentlich keine Schlüssel, wir brechen einfach.
Wir brechen ein, das hat ganz bestimmt einen Bezug, weil die haben sich damit ausgekannt, das ist klar. Haben auch die Musiker haben auch eine Geschichte, die Eltern jedenfalls vom Gitarristen sind auch hochpolitische Menschen und so weiter, also die sind damit aufgewachsen, die Typen. Ihr könnt euch das ja immer ganz anhören, Leute, auf der Spotify-Liste hier zum Revolution-Special. Ja, Volker, jetzt kommen wir aber dann doch zur letzten Revolution. Wir gehen natürlich nach Deutschland, das ist klar und das ist wunderbar, weil es die Bierrevolution ist.
Das ist meine Lieblingsrevolution.
Das ist deine, das glaube ich dir sofort. Hören wir aber trotzdem erst einen Song dazu,
okay,
der damit zu tun hat, ganz schön und ganz interessant, weil dieser Song, ja, sicherlich, da müsste ich sagen, aus Deutschland sicherlich einer der bekanntesten Songs überhaupt ist. Ja, das ist nämlich der da.
Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei, wie nächtliche Schatten.
Damit ihre Gedanken frei bleiben. GMX, der E-Mail-Dienst, dem die Menschen am meisten vertrauen.
Das ist jetzt auch der Hammer, weil es, das habe ich so gelassen, weil es auch noch Werbung dabei hat. Natürlich werde ich nichts von denen verdienen, das ist ja vollkommen klar. Aber auch das, aber das wäre auch ein Riesenthema. Ja? Ich spreche es nur ganz kurz an. Ja? Warum ist Die Gedanken sind frei ein Song, der in der Werbung vorkommt? Warum ist Imagine ein Song, der in Werbung vorkommt, wo ich sage, boah, das geht, boah. Ich glaube auch nicht, dass das John Lennon damit klargekommen wäre. Ja, warum hat der Bob Dylan Songs, die in Werbung vorkommen, wo du sagst, ey, Alter, Milliardär wahrscheinlich, warum lässt du dich für irgendeinen Kahn spannen und so weiter? Aber, mei, das ist heute nicht das Thema. Könnte man, ja, Werbung hat man schon mal. Egal. Jetzt die Bierrevolution. Was war die Bierrevolution, Volker?
Ich gehe jetzt zu den Gedanken nochmal zurück.
Kannst du auch machen.
Wer hat es geschrieben oder wer hat es veröffentlicht zum ersten Mal? August Heinrich Hoffmann von Fallersleben.
Und das wissen wir, was der auch noch komponiert hat. Nein, komponiert, geschrieben hat. Ja, also Text geschrieben.
Das Lied der Deutschen.
So ist es.
So hat es ursprünglich mal geheißen.
Ja.
Und es ist aus dem Volkslied natürlich raus entstanden, wie auch die anderen Revolutionssongs aus irgendwelchen Volksliedern raus entstanden sind. Und es war auch ein Studentensong. Deine Kollegin, die hat zu mir mal gesagt, mach doch irgendwie die 48er-Revolution oder die 48ers. Und das ist so ein Vorbote. Fallersleben hat dieses Lied 1842 dann eigentlich veröffentlicht und hat es dann irgendwie publik gemacht. Und es ist so ein Ausdruck nach Sehnsucht und Freiheit und so weiter. Die Sophie Scholl hat es auf der Blockflöte gespielt vor dem Gefängnis, wo ihr Vater wegen hitlerkritischen Äußerungen inhaftiert war. Die Berliner haben es nach der Rede von Ernst Reuter vor der Ruine des Reichstagsgebäudes gesungen während der Berlin-Blockade. Und die Dresdner Staatskapelle hat das Lied gespielt während der Friedlichen Revolution 89 dann in Dresden auf dem Theaterplatz. Das muss man zu dem Song, was der so für Geschichte hat.
Naja, wahrscheinlich kann man, man sagen, dass es das ist, vielleicht mit der wichtigste deutsche Song ist, den es gibt. Ja, also das, da lehne ich mich schon weit raus, das ist mir klar. Aber das ist wirklich einer, der extrem
schön ist.
Schön ist. Extrem schön finde ich es auch, dass so eine Idee dem deutschen Geist, wenn man den so nennen kann, entstammt. Ja, das hat ja auch was. Das hat ja was ganz Positives.
Und es gibt ja auch 100.000 Versionen davon, aber für mich ist mit dieser Kinderstimme noch einmal irgendwie was Berührendes und deswegen aus der GMX-Werbung irgendwie ist mir der hängen geblieben und seitdem liebe ich, sag ich mal, diese Kinderstimme. Wir konnten es nicht recherchieren, wer es gesungen hat. 8 Jahre ist sie anscheinend alt, aber wieder auf GMX und so weiter. Nach meiner einstündigen Recherche konnte ich irgendwie rausfinden.
Das wäre doch mal Aufgabe für Matthias 1. Also ich könnte mir vorstellen, dass der...
Ja, das ist...
Oder wir wie sagen wir selbst, wir federn ein wenig Ohr. Also wir fordern ihn heraus.
Wir kommen zu den Beer Riots in Germany, ja, zur Bierrevolution. Und zwar war das nicht 1848, sondern 1844, also ja. vor dem März 48, also im Vormärz, ja. Und wo war das? Es war in einem kleinen Kaff in Oberbayern, diese Bierrevolution. Dieses Kleinkaff hat rund 80.000 Einwohner gehabt und
das hieß, ist dann ein Kaff?
München. Und dort, wer hat regiert? Der König Ludwig I., ja. Das war dort ein Fürst unter vielen, ja. Und in diesem Vormärz, in diesem deutschen Vormärz, da lodert die Flamme der Revolution und die Throne, ja, dieser Fürsten geraten ins Wanken. Und die Studenten wollten eine nationale Einheit und waren gegen diese Kleinstaaterei. Und was dazu kam, wie auch immer bei einer Revolution, die Ernte war schlecht, ja, meistens dann Hungersnot, die Staatskasse war leer, das Bier war miserabel, aber es war ein Grundnahrungsmittel. Weil so es
in Friedenfels.
Weil es in München... Und anderswo auch natürlich mit abgekochtem Wasser hergestellt wurde. Bei uns, sagt man ja, die Wasserqualität in Oberfranken, die war deutlich besser. Wir hatten auch wesentlich besseres Bier. Also, das war zum Vorgeplänkel. Zu dieser Revolution am 1. März, wieder März, manchmal Oktober, manchmal November, vielleicht August, aber nicht Dezember. Wir feiern ja bald Weihnachten.
Aber du, also, ich kann dir sagen, man kann den Podcast auch im März anhören.
Ja,
du verstehst also
insofern. Also dieses Revolutionsspecial im Dezember ist...
Es geht nicht, oder?
Es geht eigentlich nicht normal, müssten wir irgendwelche Mariah Carey Songs über Weihnachten machen.
Hören wir bloß auf.
Also, pass auf, ich erzähle dir was. Ist ein Soldat, meine Lieblingsgeschichte, namens Corbinian Stiegelmeier. Der sitzt im Marderbräu im Tal in München beim Schafkopfen.
Ja, ja, logisch.
Klar. Der Soldat, der war schlecht bezahlt und sein Spielgewinn war wahrscheinlich auch nicht so üppig. Und dann, ja, kommt der Hammer. Anstatt der 20 Kreuzer für seine 4 Maß Bier soll er 26 Kreuzer zahlen, weil der König den Bierpreis erhöht hat. Um 30%. Der Soldat Corbinian Stiegelmeier, der regt sich natürlich gewaltig auf, wie er zahlen muss. Und seine Mitzecher auch und die anderen Gäste in der Kneipe auch. Und die solidarisieren sich dann mit dem Corbinian Stiegelmeier und die zerlegen die Kneipe. Und in den 4 folgenden Tagen gehen dann Tausende, so die Überlieferung, 80.000 insgesamt, Tausende gehen dann auf die Barrikaden und die stürmen dann in München mehrere Brauereien und Wirtshäuser. Und bringen das Fass irgendwie zum Überlaufen. Das Militär, ja, auf der Seite von Ludwig I., die verweigern den Befehl, gegen diese Aufständischen vorzugehen.
Ja, vollkommen zu Recht.
Absolut. Sie hatten ebenso keinen Bock auf diese Erhöhung dieser Bierpreise. Und Ludwig, im Endeffekt dieser Narr, der musste dann nach 5 Tagen, also sehr schnell seine Bierpreiserhöhung wieder revidieren. Und in England, in London, gab es einen, der hat es richtig gefeiert. Das war der Friedrich Engels, ein Textilunternehmer und Journalist und auch Mitverfasser des Kommunistischen Manifests. Ja, richtig. Nach der Bibel, das zweitmeist verkaufteste Buch, das hat ganz wenig, glaube ich, 20, 23 Seiten oder sowas gehabt. Meistverkauft ist das Buch bis heute noch der Welt. Und er lobpreist die Münchner Bierrevolution und er sagt, die Volksmassen erkennen, dass es einfach ist, der Obrigkeit das Fürchten zu lehren.
Und super.
Das ist, sag ich einmal, das Pendant zu deinem Podcast mit dem Pich. Herzliche Grüße an den Christian. Das habt ihr leider vergessen in eurem Bier-Special.
Ich glaube, das hat man nicht am Schirm. Ich habe das halt tatsächlich nicht gewusst. Ich weiß aber jetzt, warum es den Stiegelmeierplatz in München gibt. Ne?
Ich glaube, den gab es schon vorher. Das ist, hat einen anderen Zusammenhang. Ich glaube, das...
Wir lassen den Matthias recherchieren.
Ja, richtig, das ist die zweite Recherche für den M1.
Aber dazu müssen wir jetzt den vorletzten Song spielen. Es geht nicht anders. Einer meiner absoluten Lieblingssongs. Von dir auch, oder?
Ja, erste Hip-Hop-Formation. Weiße Hip-Hopper aus New York City. Auch schon eine richtige Revolution. Ja.
Mega. Und jetzt kommt gleich ein kleiner Schrei. Für mich ist es ja auch gar nicht wirklich so weit weg von Rage Against the Machine, das Ganze. Ja, also das ist natürlich schon...
Die waren aber eher, glaube ich.
Natürlich, ja. Beastie Boys waren eher. Ja, natürlich. Ja, ich glaube, die haben das auch auf den Weg gebracht. Ja, ich sag mal, musikalisch haben es vielleicht Rage Against the Machine noch ein bisschen besser gemacht und so, aber das ist alles in einer Linie und das war... Ist natürlich auch ein bisschen nostalgische Sache. Das war natürlich schon mal Jugend auch, wo ich sage, boah, das war einfach geil. Ja, das hat man halt mitgemacht. Aber, wie vorhin schon erwähnt, das hören immer noch Leute, die auch jung sind.
Megasong.
Was einfach geil ist. Ja. Was einfach geil. Du kannst nicht anders sagen. Ist einfach geil. Ja, das war der vorletzte Song, bevor wir noch einen kleinen Fakt bringen und so. Was machen wir denn vor dem letzten Song, Folge?
Natürlich die Rätselfrage.
Genau. Ich möchte mich erstmal bedanken beim Recherchiermeister Matthias 1, der die Rätselfrage beantwortet hat, wie immer. Bei mich, beim Manuel und beim Christoph, vielen Dank dafür. Es ging letztes Mal um The Pogues. Aus aktuellem Anlass. Wir wissen, dass Shane McGowan gestorben ist am 30. November. Und ja, es gibt wirklich Leute, die sagen, er war einer der besten Geschichtenerzähler in der Musik und der wurde wirklich sehr verehrt. Aber es war natürlich auch schon seit Jahrzehnten so, dass das, also ich hab jetzt neulich auch Interviews mit ihm gehört, da vor irgendwie 10 Jahren, das war vorbei.
Aber die haben immer noch einen schönsten Weihnachtssong geschrieben, weil man
das ist der sind ja der beste. Natürlich, das ist ja auch Teil der Rätselfrage gewesen.
Oh, ja, okay, alles klar.
Hast du nicht gehört? Nein. Wie war die erste Band von, auch geil, von Shane McGowan hieß? The Nipple Erectors.
Weißt du, wie die Beastie Boys vorher geheißen haben?
Nee.
The Young Aborigines.
Ja,
war Punkband, ja.
Saugeil. Ja. Und ein zweiter Teil der Rätselfrage war im Fairy Tale of New York. Worum geht's da? Es geht um einen Dialog zwischen einem irischen Einwanderer-Ehepaar oder Paar. Ja, und die Träume erfüllen sich nicht und sie suchen Trost in Alkohol und Drogen, auch wieder Shane McGowan selber. Ja. Das war jetzt auch sehr interessant. Die Wortwahl ist ziemlich knackig und die BBC hat es tatsächlich versucht zu zensieren. Und die Leute haben, wie du das vorhin gesagt hast, die haben gesagt, wir lassen das nicht zensieren. Das, wir wollen das so hören, wie es ist, weil das zu dem Lied gehört. Und deswegen ist das auch sehr geil. Und dritter Teil, die Bassistin der Pogues war verheiratet mit Elvis Costello. einen der allergrößten der englischen Musik. Das war die dreiteilige Rätselfrage zu den Pogues. Und jetzt kommt die Rätselfrage zu The Doors.
Okay, die Frage 1. Nach Jim Morrisons Tod hat die Band leider weitergemacht und einen Sänger gefragt, ob er einsteigen möchte. Der hat aber abgelehnt. Wer war der Sänger? Zweiter Teil der Rätselfrage. Warum haben die Doors nicht in Woodstock gespielt? Und dritter Teil der Rätselfrage. Bei der Ed Sullivan Show sollten The Doors eine Zeile bei einem Hit modifizieren. Das ist ein Wort vom Herrn Pitterling. Welche Zeile war dies?
Genau, natürlich haben sie es nicht gemacht, ist ja klar. Wunderbar, vielen Dank, Volker, du hast wunderbar vorgetragen, ist ja klar. Ja. Jetzt hast du gesagt, du hast noch einen kleinen Fakt zu Revolutionen. Eine, mit Gruß an Herrn Küfner.
Ja, überhaupt nicht zum, überhaupt nicht zur Revolution, aber zu dem Gedankengut der Konkreten, die überhaupt nicht revolutionär sind. Die Kunst war damals wahrscheinlich revolutionär. Und das sind drei Zeilen. Vom Betrachteten verlangt diese Kunst drei Dinge. Stete Verfeinerung der Sinne, Heiterkeit des Gemüts und Wachheit des Geistes.
Ja, das sicherlich auch mit dem Thema zu tun hat heute. Da kann man, ja, kommt man nicht dran vorbei.
Man kann das die Revolution auch feiern.
Ja. Ja, natürlich.
Und heiter sein.
Logisch. Jetzt aber, weil wir ja gut in der Zeit sind, gut vorangeschritten in der Zeit, kommt der letzte Song. Logisch. Also Revolution und Song aus Deutschland gibt es eigentlich für mich nur eine Band, die das politisch so auf den Punkt gebracht hat, wie, also es gibt nur eine, deswegen gibt es keine wie, sondern es gibt nur die eine, nämlich Tonsteine Scherben. Mit dem legendären Rio Reiser natürlich. Und da könntest du natürlich, da könntest du, ach Gott, macht kaputt, was euch kaputt macht, der Kampf geht weiter. Das war natürlich, also höchst politisch das Ding. Und das waren, sagen wir mal, die waren die ersten, die den Rock so richtig mit deutschen Texten aufgeladen haben. Vielen Leuten war es natürlich viel zu politisch dann, deswegen war es nie besonders erfolgreich. Aber unter Jugendlichen, unter Studenten, unter einer gewissen politischen, sagen wir mal,
Lehrer, Richtung, Intellektuelle,
ja, genau,
und so weiter.
Toskana, Linke und so weiter, war das natürlich ein Riesending. Und trotzdem ist Rio Reiser als ja die größte Figur dieser Band eine absolute Legende. Und deswegen hören wir jetzt mal Keine Macht. Als letzten Song Keine Macht für niemand. Niemand.
Niemand!
So ist es!
Für niemand.
Ja, wunderbar. Also Tonstein, mit denen kannst du schon auch was anfangen, oder?
Ist super. Ja, super, das ist absolut toll.
Klasse. Ja, also ich finde es klasse. Ja, Volker, super. Ja, also höchst informativ natürlich das Ganze und auch, glaube ich, schon mal wichtig, sich da mit so ein bisschen auseinanderzusetzen, wo gibt es die nächste Revolution, wo ist sie nötig? Ups, fällt mir schon der Stift runter. Auf die Frage warst du jetzt nicht gefasst.
Nein, ne? Überhaupt nicht. Russland.
Dringend notwendig?
Dringend notwendig.
Meinst du, die wird es geben?
Ich glaube, das russische Volk
schon, ne?
Explodiert irgendwann.
Ja. Es wäre zu wünschen, kann man nicht anders sagen.
Lights out, hat Sekte La Rocha gesungen. Guerilla Radio, turn that shit up.
Ja, natürlich, so schaut's aus. Ja, Volker, vielen Dank. Das war das Revolutionswerk. Oder hast du noch ein letztes Wort? Aber nein, das müssen die letzten Worte gewesen sein. Ja, also, ne?
Danke für das Guerilla Radio.
Ja,
ist ein Podcast auch irgendwie eine Revolution?
Ja, natürlich. Also ich meine, ich bin da höchst dankbar, dass man eben sowas mal machen darf. Ja, durfte man zuvor nicht irgendwie. Also deswegen toll. Leute, das war Revolution Special mit Volker Seitz. Nächste Woche kommt die Mary.
Schön.
Mary Möller-Hartung kommt, wie jetzt schon traditionell, zum Jahresrockblick. Wir werden auf das Jahr 2023 zurückblicken. Die Mary hat mir versprochen, dass er ein paar positive Nachrichten findet.
Unter den Rock von Mariah Carey. Ja.
Oh. Nee, ich habe also, ich glaube, wirklich schöne Musik dabei. Für die Musik bin ich ja dann zuständig. Leute, bitte bleibt mir gewogen, bitte hört mir weiter zu, bitte beantwortet weiter so fleißig meine Rätselfragen auf pittyspodcast@gmx.de. Bitte bleibt wachsam im Geist. Komm, sag's nochmal, ich kann es mir nicht merken, ich kann es mir nicht auswendig merken.
Das kann der Küche auch nicht.
Ja.
Bitte macht Folgendes. Verfeinert stetig eure Sinne, seid heiter im Gemüt und habt einen wachen Geist.
Dankeschön. Wunderbar. Volker, irgendwann demnächst wieder. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.
Derry.
Derry.